Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir mit unserem Mikrofon bei Karin Lanz. Und wie sollte es auch anders sein, auch ihre Geschichte mit Sai Baba ist wieder anders als all die, die wir bisher gehört haben. Für jede und für jeden hat Swami wirklich seine ganz eigene. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Karin, seit nun circa 25 Jahren bist du bei Sai Baba. Damals war er ja noch nicht so bekannt wie heutzutage. Wie hast du damals von ihm erfahren?
Das kann ich dir sagen. Ich habe vor vielen Jahren eine Augenkrankheit bekommen, bin dann nach Afrika, weil ich dachte, ich könnte dort noch ein bisschen arbeiten, und bin dann zurück und habe bei der Sekretärin des Bischofs in München um Geld gebeten für Priester in Afrika. Und dann kam natürlich die Rede auf meine Augen und dann sagte sie mir, da sei ein Engländer in München, der würde so spirituelle Seminare machen und könnte die Aura malen. Und da meinte sie, vielleicht kann er mir ja was über meine Augen sagen, die mich ja gezwungen haben auf den Weg nach innen, habe ich aber erst sehr viel später begriffen. Als meine Augenkrankheit auftrat, war ich natürlich verzweifelt. Ganz wahnsinnig verzweifelt. Ich wusste nicht, wie ich weiterleben soll, wie ich damit umgehen soll.
Drohtest du blind zu werden oder was war?
Ja, meine Augen waren einfach trocken und dann gehen die Augen ja kaputt. Und man hat mir gesagt, dass diese Krankheit nicht geheilt wird. Das heißt, ich hatte nur eine Chance, die Augen dann einfach zuzumachen. Und dann bin ich in ein anderes Klima, weil man mir sagte, ich soll versuchen, ein anderes Klima auszuprobieren. Habe ich gemacht, bin ich nach Afrika. Damals war Mutter Teresa mein Leitbild. Das heißt also, den Armen helfen, das war einfach für mich ganz wichtig. Und dort gab es halt welche, denen ging es noch schlechter als mir. Und na, so ging es halt dann weiter. Mutter Teresa war mir damals wichtig. Und als ich die Gelegenheit hatte, mit ihren Schwestern zu arbeiten und bei ihr zu sein, da habe ich mich dann doch nicht entschlossen, es zu tun. Ich weiß nicht, warum ich es nicht tat, weil es war wohl der Baba, der auf mich wartete. Und der einfach dann die Führung für mich übernahm, um den Weg nach innen vor allen Dingen, mir auf diesem Weg zu helfen. Das hätte Mutter Teresa so, glaube ich, nicht gekonnt. Da habe ich Baba gebraucht.
Hat die damals noch gelebt?
Mutter Teresa hat gelebt. Ich bin ihr in Nairobi begegnet. Ich bin ihr auch später nochmal in Kalkutta begegnet. Ich schätze sie sehr, aber sie wäre niemals mein Lehrer gewesen. Ich brauchte den Baba. Der ist sanft, weich und voller Liebe.
Du bist also dann zu diesem Auraleser nach München gegangen?
Ja, also ich bin dann zu diesem William hin und habe meine Aura malen lassen. Was er mir erzählt hat, weiß ich nicht mehr. Aber dieser William fragte mich, ob ich Sai Baba kenne. Und ich sagte natürlich nein. Und dann hat er mit einigen Worten erklärt, der sei hier wie Jesus Christus. Das hat eingeschlagen wie ein Blitz. Und ich habe gedacht, wenn hier auf der Erde jemand ist wie Jesus, den will ich sehen. Ja, und da konnte man mich nicht stoppen, da bin ich dann über Indien natürlich, über das kleine Krankenhaus, in dem ich arbeitete, zum Baba.
Also du bist nicht zurück nach Afrika gefahren, du warst ja Ärztin.
Nein, nein, das war zu Ende. Ich war vorher schon in Indien und habe in Indien gearbeitet, in einer kleinen Mission, was eben einige Zeit noch ging. Aber als es eben nicht mehr ging, trat sozusagen Baba in mein Leben. Und ich muss sagen, wenn ich so mein Leben überdenke, dann habe ich 3 große Geschenke bekommen. Das eine war Baba, das zweite war Ayurveda und das dritte, so komisch das vielleicht klingen war, ist meine Augenkrankheit. Weil die hat mich auf den Weg nach innen gezwungen und Baba hat mir dabei geholfen. Das ist, glaube ich, so meine Geschichte meines Wandels und wie da mein Leben so weiterging. Ohne Baba, das muss ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht wäre irgendwas Furchtbares passiert, vielleicht hätte ich mich umgebracht. Es war wirklich sehr tragisch in meinem Leben. Also Baba war meine große Rettung, keine Frage. Und viele Jahre war er für mich ganz wichtig. Ich bin sehr viel hierher gekommen.
Halt. Das geht mir jetzt alles viel zu schnell.
Oh, dann frag nur.
Also dieser William hat gesagt, du sollst zu Sai Baba fahren.
Nein, er hat nur gefragt, ob ich Sai Baba kenne. Das hat gereicht.
Gut, dann hast du dich vorbereitet, hast du Bücher gelesen?
Also eigentlich war das gar nicht so nötig. Ich habe dann zwar diese Übersetzung vom Satyam Sivan Sundaram in die Hände bekommen und habe dann so den dritten Teil gelesen, weil ich wollte wissen, was er lehrt. Und das war alles stimmig für mich. Und dann war ich nur neugierig. Das heißt also, es war überhaupt keine Frage. Ich fahre zum Baba. Aber das Witzige an der Geschichte ist, ich wusste ja gar nicht, wo er ist und wie ich das machen sollte. Da bin ich nach Delhi auf eine große Hochzeit und dann habe ich viele Leute gefragt, ob sie Sai Baba kennen. Und da habe ich schon gleich gemerkt, manche mögen ihn nicht. Aber das war mir dann alles egal, weil ich dachte, den schaue ich mir selber an. Und dann bin ich in mein kleines Krankenhaus, habe da alles erledigt, wollte frei sein für Baba und habe diesen jungen indischen Arzt gefragt, ob er mich begleitet, weil er Telugu konnte. Ich wusste, dass Baba Telugu spricht und da dachte ich, da brauche ich jemanden zum Übersetzen. Tja. Und dann haben wir eine Vertretung für ihn besorgt. Wir haben für ihn ein Flugticket besorgt von Mangalore nach Bangalore und ein Hotelzimmer. Und dann war das, was einfach beim Baba eben dann später mir klar wurde, immer wieder passiert. Sein Zimmer war nicht bestellt, sein Ticket war nicht gemacht und die Vertretung kam nicht. Das heißt, ich sollte alleine fahren.
Kannte er denn Baba schon?
Nein, nein, er kannte ihn nicht, aber er wollte mich begleiten, weil wir lange zusammen gearbeitet haben. Er wollte es für mich machen. Aber ganz offensichtlich wollte Baba mich alleine sehen, nehme ich doch an. Gut, ich wurde dann in Bangalore von Leuten, die ich auch so nicht kannte, in den Bus gesetzt und dann bin ich halt diese 5 Stunden über Land gefahren und kam etwas verstaubt und etwas müde an, wusste überhaupt nicht, wo ich lande. Ich wollte nur Baba sehen. Und im Bus war ich sehr, sehr glücklich, weil ich da das Bild von Baba sah mit dieser üblichen Girlande. Und das war einfach nur Freude in mir. Naja.
Das war wann? 1986.
Vor Mahashivaratri war das. Also ich kam dann in Puttaparthi an und dann kam einfach jemand und nahm meinen Koffer und setzte den in eine Rikscha und ging los. So, und jetzt kommt etwas, was neu war in meinem Leben. Ich folgte dem einfach. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Es musste immer alles erklärt werden und ich musste wissen, was los ist. Na gut, also ich folgte ihm, sagte ihm nicht, wo wir hingehen. Ich sah plötzlich in der Luft ein goldenes Band. Und das ist wirklich ganz neu für mich gewesen. Und ich wusste, durch irgendwelche Worte darf ich dieses Band nicht zerreißen. Also gut, wir landeten im Ashram. Ich wusste ja gar nicht, was ein Ashram ist. Ich war noch nie in einem Ashram. Man schloss meinen Koffer in der Accommodation ein und sagte, ich soll da zum Darshan gehen. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Und dann fragte ich, ob ich den Baba da sehe und da sagte man mir ja. Und dann sah ich dann da um die Ecke all diese Schuhe. Ich sah den Mandir und da sind die Frauen, da die Männer. Naja, ich lachte also schallend, weil Männer und Frauen getrennt fand ich sehr komisch. okay, musste ich ja akzeptieren. Ich war gut angezogen, weil ich von einer großen Hochzeit kam. Ich hatte so ein schönes marineblaues Salvakurta an, drei Perlenketten, rote Nägel. Also ich war, na gut, okay. Also ich zog meine Schuhe aus und platzte dann mit meiner Reisetasche diese paar Treppen hinauf in diesen Darshanplatz hinein. Vorher sah ich niemand und dann sah ich die da alle sitzen. Och, das war wie ein Schock. Das war alles so still und so schön und ich wusste ja gar nicht, wo ich hingehen sollte. Na gut, diese Sebadals ließen mich rein. Ich setzte mich dann irgendwo hin und in dem Augenblick kam Baba aus dem Mandir. So. Nun bin ich ja gekommen, weil ich ihn sehen wollte und ich war ja so voller Freude im Bus und auch sonst vorher war ich schon voller Freude. Und als ich Baba sah, war ich entsetzt. Er war so dunkel, irgendwie war alles so dunkel. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich habe mich dann versteckt hinter einer Frau, die vor mir saß. Und ich erinnere mich noch ganz deutlich, ihre Haare waren kurz und dunkel und gelockt und das Kleid war hell, weil ich natürlich auf ihren Rücken schaute und dann wunderte ich mich, dass sie immer so von einer Seite zur anderen wackelt und ich dachte, warum wackelt die so? Dann rückte sie zur Seite und da stand Baba mit riesen Augen und schaute mich an. Und ich hatte das Gefühl, er hat gezogen. Was er da macht, das weiß man ja nicht oder ich wusste es nicht. Ich sagte nur jetzt doch nicht, wie schaue ich denn aus? Er nickte und ging weiter. Das war so die erste Begegnung mit ihm. Und dann ging es eigentlich sehr seltsam weiter. Ich bekam dann einen Platz im Chat und bin dann nachmittags wieder zum Mandir rüber. Und als ich dann wieder zu meinem Schlafplatz ging, an dem ich nur meine Kleider auf den Boden gelegt habe, man muss es sich vorstellen, wie ein Soldat, der einfach auf seinen Kleidern schläft. Also das war wirklich, war lustig. Jedenfalls, ich konnte plötzlich nicht zu meinem Platz gehen. Ich ging da diesen Hauptweg, diese Straße runter. Und da war etwas, als ob sich etwas um meine Knie legt. Da habe ich gedacht, Karin, du spinnst doch nicht, was soll das? Habe mich umgedreht, da konnte ich gehen. Dann bin ich wieder zum Chat gegangen, Richtung Chat. Es ging nicht. Das habe ich dreimal probiert und dann habe ich begriffen, okay, ich soll in eine andere Richtung gehen. Das sind so Sachen, die sind so neu gewesen. Man weiß einfach hier nicht, am Anfang, wenn man kommt, ist alles anders. Das zählt zu diesen Dingen, die einfach ungewöhnlich waren. Also bin ich Richtung Mandir gelaufen. Ich wusste ja nicht, wo ich hin sollte. Dann saß ich da auf einem Mäuerle und plötzlich hat mich eine Sehnsucht ergriffen nach Baba. Die war unglaublich. Also später habe ich festgestellt, dass ich da unter seinem Fenster saß. Na gut, so macht er das. Ich war jetzt mit Sehnsucht erfüllt. Ich war mit einer großen Liebe erfüllt. Und so ging das halt dann ein paar Tage lang weiter. Und in diesen Tagen sind halt, ja, ich weiß nicht, was er da alles für Hebel bei mir umgedreht hat. Ich habe mit niemand gesprochen, das war auch neu, ungewöhnlich. Es war alles so mystisch morgens, wenn die dann so durch den Ashram gegangen sind und diese langen Schlangen von Menschen mit ihren Bachans und der Mond war da. Es war alles so, so unwirklich, aber es war wunderschön und hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Und dann im nächsten Darshan ist da Baba auf mich zugekommen und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er mich erkannte. Und das war auch ein tiefes Erlebnis, weil ich dachte mir, woher kennt er mich denn? Man sieht ja in den Augen, ob einen jemand erkennt. Das war auch so etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Dann ist etwas passiert, das war sehr gravierend. Baba kam zum Darshan, er schaute mich an und das war sehr hässlich, scheußlich war das. Und nach dem Darshan bin ich dann auf den Hügel hinaufgerannt und ich glaube, ich habe eine Stunde geweint und geschrien.
Was heißt das? Wie hässlich?
Ich kann das Gesicht nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, das ist einfach, Und das hat er ja sonst nicht gehabt. Seine Gesichtsausdrücke verändern sich ja dauernd. Und als ich dann wieder nach Delhi kam, habe ich festgestellt, ich habe eine andere Sicht des Mannes bekommen. Das muss da passiert sein. Ich kann es mir nur so erklären, weil seitdem habe ich keinen Wunsch nach dem Mann. Ich sehe im Mann den Menschen.
Du warst damals wie alt?
Oh, 42, so ungefähr um den Drehraum. Also wenn man einen spirituellen Weg geht, dann ist das ja sehr wichtig, dass man keine sexuellen Wünsche hat. Die hat er mir einfach genommen. Und das war ein Riesengeschenk. Das war das erste wirklich riesige Geschenk. Das nächste Geschenk kam, als ich mit meiner Tochter in Uti war und Darshan beim Baba hatte. Ich habe getrunken, Whisky, aus der Flasche. Und ich hatte natürlich meinen Whisky mitgenommen. Und als ich vom Darshan kam, habe ich dann diesen Red Label Johnny Walker aufgeschraubt und an den Mund gesetzt. Und meine Tochter sagt, Mama. Und ich sage, nur noch einen Schluck. Es war mein letzter. Nie wieder.
Aber du warst ja eben noch bei der ersten Reise. Jetzt bist du, glaube ich, schon sehr viel weiter, oder?
Jetzt bin ich bei der zweiten.
Die zweite, okay, schon mit deiner Tochter.
Das dritte Geschenk war dann zu Hause. Ich wollte eben meine Tochter mit auf die Reise nach Indien nehmen und mein ehemaliger Mann wollte ihr irgendwelche Medizinen geben, wie das so üblich ist. Und ich habe mich sehr geärgert. Ich konnte damals sehr, sehr wütend werden. Es war natürlich ein dickes Ego, ganz klar. Ich habe mich darüber geärgert, dass er sich da einmischt, was ja eigentlich ganz in Ordnung ist. Gegen Malaria und gegen Hepatitis, also die üblichen tropischen Vorsorgemaßnahmen. Gut, also ich war sehr, sehr wütend. So eine Wut, die dann 3 Tage braucht, bis sie weg ist. Und da fiel mein Auge auf das einzige Bild, das ich vom Baba mitgenommen hatte. Ich hatte es gerahmt und auf einen Hocker gestellt mit einem schönen Tuch. Es war also so mein Baba-Altar. Und da passiert etwas, was ich nie vergesse. Die Wut war weg. Nie wieder war ich wütend. Vorbei. Wie Baba sowas macht, habe ich keine Ahnung. Aber er macht's. Und ich bin natürlich sehr dankbar, weil diese Wut, die zerstört ja enorm. Ob man sie nun gegen sich selbst richtet oder gegen jemand anderen richtet, ist ja vollkommen egal. Jedenfalls, das war das dritte große Geschenk.
Und dann bist du regelmäßig zu ihm gefahren.
Ja, und dann muss ich sagen, hat er mich jahrelang einfach geführt. Ich habe Träume bekommen, ich habe Visionen gehabt.
Magst du was davon erzählen oder ist das zu persönlich?
Nein, nein, überhaupt nicht. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir kommen von Gott, wir gehen zu Gott, das ist seine Lehre. Und für mich war einfach wichtig, die Dinge von ihm zu hören. Eine Lehre, die ganz wichtig für mich ist, die Lehre des Karma oder auch die Wiedergeburt. Das war für mich einfach die Gerechtigkeit. Gut, Baba sagt uns etwas ganz Wichtiges. Baba sagt, das Karma holt euch ein. Egal wann, irgendwann holt es euch ein. Das war für mich ganz wichtig, weil ich begriff, wenn ich von jetzt ab mich um die Rechtschaffenheit, um das rechte Handeln bemühe, also nicht mehr lüge und nichts mehr vormache, dann baue ich mir jetzt kein neues Karma auf. Karma ist einfach die Kette von Ursache und Wirkung. Für mich ist das die Gerechtigkeit. Das heißt, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, dafür muss ich gerade stehen. Dazu bin ich auch bereit. Ich kann es jetzt ändern. Für die Zukunft kann ich es ändern. Das war für mich ganz wichtig, diese Lehre, die ich in Indien gehört habe. Und auch die Lehre der Wiedergeburt. Das heißt, Baba mit Sicherheit hilft mir, er hilft allen, dieses Karma gut zu beenden. Er sagt, wenn du Ja zu mir sagst, sag ich Ja, Ja, Ja. Wenn du Nein zu mir sagst, sag ich auch No, Nein. Ja, besser geht's doch nicht.
Erzähl mal einen Traum.
Das will ich machen. Der erste Traum war in der ersten Nacht. Ich sehe meinen Mann vor mir stehen, wie er die Hände schüttelt und sagt, es tut ihm alles leid. Er ist mein großer Gegenspieler und da war es ganz wichtig zu begreifen, dass der wirkliche Ulrich, mein ehemaliger Mann, das tun muss, was er tat, weil er hat recht heftige Einfälle gehabt, die mir sehr wehgetan haben, mir das Leben sehr schwer gemacht haben. Aber Baba ließ mich wissen, in dieser ersten Nacht, mit dieser neuen Art von Traum, ich sah meinen Mann da, schüttelt die Hände und sagt, es tut ihm alles leid. Und von da ab wusste ich, da gibt es nur noch Verzeihen und einfach verstehen und ja, nicht beleidigt und böse sein. War ganz wichtig für mich. Der zweite Traum war auch ganz wichtig. Ich sehe einen indischen Männerkopf. Die Augenhöhlen sind leer und unterhalb der linken Wange sind zwei Swastika. Das ist dieses indische Zeichen der Wahrheit. Und diese Swastika sind von einer Energie, wie man sie kaum beschreiben kann.
Also das Hakenkreuz.
So nennen wir das in Deutschland. Nur unser Hakenkreuz, glaube ich, hat eine andere Richtung. Jedenfalls, diese Swastika waren wohl meine Augen, die herausgefallen waren. Sie waren aber von einer Energie, das muss ich nochmal betonen, also als ob 1000 Brillanten sich bewegen. Unglaublich. Mir wurde gezeigt, das habe ich aber erst viel später begriffen, dass ich einmal spirituell sehr hoch war und abgestürzt bin. Das heißt, sie sind herausgefallen. Deswegen diese leeren Augenhöhlen. Und jetzt bin ich beim Barber und er hilft mir, dass ich wieder hinaufkrabbele, hinaufsteige. Ich habe also Barber dringend gebraucht, um eben ja, diese alte Geschichte zu beenden, um wieder heil zu werden sozusagen. Ja, heil zu werden, genau das bedeutet ja das Swastika. Also das war der zweite Traum. Und der dritte Traum war, dass er kam mit dem Gewand der Universität, mit diesem lila Gewand. Ich war in einem Ort der Reinigung, Schwimmbäder, Wasser und so weiter. Und er sagt, ich hätte Läuse. Und dann ist er wieder gegangen. Und ich musste sehr lachen, weil mir war dann schon klar, was er meinte. Ich hatte da nämlich vorher viele Geschichten über ihn gehört, die sehr negativ sind. Na gut. Okay, jedenfalls, ich war sehr, sehr traurig, habe viel geweint und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und da hat er mich wohl wissen lassen, dass man solche Geschichten sehr schnell aufnimmt und sehr schwer wieder los wird. Und es ist überhaupt diese ganze Negativität, die man aufnimmt. Ob das jetzt Fernsehzeitungen oder Geschichten sind, die erzählt werden. Dummes Geschwätz über andere. Er sagt, ja, kümmere dich um dich selbst, du hast alle Hände voll zu tun. Und das ist ein wunderbarer Satz.
Sing Hallelujah, sing Hallelujah.
Hat Swami eigentlich jemals etwas zu deinen Augen gesagt?
Ja, ich hatte ja 4 Interviews. Er hat mich auf meine Augen angesprochen und hat gesagt, sie werden geheilt. Und er hat mir gesagt, es ist die Retina. Das heißt, es sind die Bilder, die in meinem Mind entstehen. Und so wurde mir klar, dass das irgendwann einmal, ich weiß nicht, wann auch immer, in meinem geistigen Bereich eine Unordnung entstanden ist, die wieder in Ordnung gebracht werden muss. Es geht ja um die innere Ordnung, um die Harmonie. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass Baba mich in Ayurveda geschickt hat. Das heißt, er hat mich dorthin gehen lassen und dort war ich eben, ohne dass ich wusste, dass ich dort bleibe. Ich wollte es mir nur anschauen. Ich habe davon im Interview gehört und so machen das diese großen geistigen Führer. Ich war in Ayurveda 5 Wochen in einem Zimmer. Ich wurde von einer Frau eine Woche geölt, dann von 7 Frauen 2 Wochen, dann wieder 2 Wochen von einer. Ich habe mich dort sehr tief reinigen dürfen. Das ist wirklich sehr tief und es stand ja unter der Führung von Baba, weil ich hieß dort die Sairam Lady, das ist ja also bezeichnend. Und der dortige Arzt, Dr. Vorya, ein alter Brahmane, hochstehend, der hat wohl gesehen, was mit mir passierte. Ich bin wirklich in Samadhi gegangen. Im ersten Interview hat Baba von Samadhi gesprochen und da dachte ich, das werde ich nie bekommen. Aber diese Therapie hat wirklich, wenn man alle Regeln befolgt, ich durfte nicht reden, ich durfte nicht schreiben, ich durfte keine Musik hören, ich durfte nicht lesen, ich durfte mich nur ganz wenig bewegen, also die ganzen Sinne zur Ruhe bringen. Der Körper brauchte die Zeit, um umgebaut zu werden, zu heilen. Es ist also wirklich eine Therapie, die früher Königen vorenthalten war, damit sie gut regieren können, weil hinterher ist man in einem absolut ausgewogenen Zustand. War sehr schön, aber man ist natürlich auch sehr empfindlich dann. Als ich dann Baba begegnete hinterher im Ashram, da ist er mit dem Auto bei mir vorbeigefahren und ich sah ihn nicht. Ich sah nur seine Augen, die 2 große schwarze Moorseen geworden sind und aus denen die Sonne reflektierte. Wie auch immer man das auslegt, es war ein gutes Omen. Ja, ich nehme an, ich war wunderbar gereinigt und konnte jetzt meinen Weg weitergehen. Weiterhin unter seiner Führung, also das ist ganz klar. Ja, und etwas ganz Wichtiges, was ich beim Baba erlebt habe, ist, dass er, so wie er lehrt oder wie er sich als Lehrer darstellt, er gibt mir nicht nur Befehle oder sagt mir, was ich machen soll, er holt es aus mir heraus. Zum Beispiel in einem Interview hat er mir einen Ring vor die Nase gehalten, den er materialisiert hat mit einem goldenen Kreuz auf also einem kleinen silbernen Platte für einen jungen Mann. Und dann hat er mich gefragt, was siehst du? Na, da habe ich gesagt, ein Kreuz. Dann hat er diesen Ring in der Runde herumgezeigt und mich wieder gefragt. Und dann hat er nochmal gesagt, was siehst du? Und da habe ich etwas renitent gesagt, ein goldenes Kreuz. Aber gleich merkte ich, das will er gar nicht wissen. Und dann kommt es aus mir, ich gebe mein Ego auf. Also Aufgabe des Ego. Das ist ja das, was auf dieser Stupa hier steht. Bei dem Christentum, das Kreuz bedeutet ja, das senkrechte Kreuz heißt mein Ego und der Querstrich bedeutet das Ego aufgeben. Das ist nach Babas Sichtweise die Bedeutung des Kreuzes. Er hat es mich sagen lassen, dass ich sehe, dass ich in meinem Leben mein Ego aufgebe. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil er hat es mir ja nicht gesagt, sondern er hat es aus mir herausgeholt. Mit anderen Worten, wir haben eigentlich die ganze Weisheit in uns und das müssen wir mal begreifen. Wir müssen einfach in uns selber hineinhorchen. Wir haben unser Gewissen, wir haben unsere innere Stimme und wir haben die Weisheit. Wir müssen einfach nur offen sein dafür und es herauslassen. Und ich denke, das geht damit einher, dass wir einfach unser Ego langsam aufgeben. Dass wir sehr deutlich unseren Stolz überwinden, unsere Vergnügungssucht, dass wir nicht alles haben wollen, dass wir unsere Wünsche in den Griff kriegen, dass wir nicht Sklave unserer Wünsche sind, sondern dass wir unsere Wünsche befehlen oder sagen wir mal Herr unserer Wünsche sind, dass wir eben nicht mehr der Eifersucht unterlegen sind und dass wir mit dem Neid umgehen können. Das sind alles Dinge, die sind so wichtig, weil wir haben die Weisheit in uns. Aber irgendwann, irgendwie schickt er einen dann weiter. Er möchte ja nicht, dass man an seiner Form hängt. Und ich muss sagen, Ich liebe Barber und wenn man mich heute fragen würde, wer Barber ist, mein Sohn hat das auch gefragt und mein Mann hat das gefragt, da habe ich gesagt, er stellt eine geistige Größe dar, die wir nicht messen können, aber wir können Hilfe abrufen und er schickt sie. Das ist so auch heute meine Meinung. Ich brauche mich nur auf ihn zu konzentrieren. Am Anfang hilft halt ein Bild, das man anschaut. Aber er ist diese Größe in der geistigen Welt, die uns helfen kann, wenn wir es wollen. Und ich denke, zu diesem Zwecke ist er auch gekommen. Da ist seine Form natürlich insofern wichtig, dass man sich was vorstellen kann. Aber was er ist, ist diese geistige Existenz, die immens groß ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann sie nicht messen.
Kann die Form nicht hinderlich sein, dass man sagt, da vorne sitzt doch ein Mensch?
Ja, er ist natürlich als Mensch gekommen, eine Verkörperung, damit wir mit ihm reden können, damit er mit uns reden kann, damit wir etwas zum Vorstellen haben. Aber was wirklich zählt, ist seine geistige Kraft. Und die ist da und die bleibt. Manche nennen ihn großen Rishi, manche nennen ihn göttlich, manche nennen ihn, er ist der Gott selber. Das weiß ich alles nicht. Aber er ist eine geistige Größe, die ich nicht messen kann. Er führt mich, er hilft mir und ich bin, und das sage ich jetzt auf Englisch, I'm safe with Baba. Ich bin mit ihm auf dem sicheren Weg, sagen wir so. Lass mich von einer schönen Vision erzählen. Also ich war ja immer noch eine wilde Frau eigentlich und ich wollte den Ashram erleben ohne Baba. Also war ich hier und bin im Chitravati spazieren gegangen, bin dann auch noch abgereist und in Bangalore ging es mir schlecht. Ich konnte also nicht weiterreisen, die Flüge gingen nicht und da war ich in so einem kleinen, einfachen Hotel einfach, saß ich fest. Okay, mein Fahrer, der Shams damals, der kam immer wieder und fragte, wie es mir geht. Okay, also es ging mir dann ein bisschen besser und dann bat ich den Shams, dass er mich in das Hotel Windsor Manor bringt, weil da gab es mittags ein sehr schönes Buffet, billig und gut. Das ist sehr schön, Parkettboden und dann die Fenster bis zum Boden. Ich saß an einem Tisch und draußen war so ein indischer Banyanbaum, ein Baum, unter dem die Inder eigentlich immer gerne ihre Altäre aufbauen, der für sie heilig ist. Also der war vor mir, ich schaute ihn an und plötzlich höre ich Musik. die war wohl da auch in dem Raum, da denke ich, mit wem will ich mich tanzen? Und das ist ja auch ungewöhnlich, wieso will ich da jetzt mit irgendjemand tanzen? Dann erschien Baba. Ich war plötzlich in einem Wiener Ballsaal, ein wunderbarer großer Leuchter, die Fenster bis zum Boden. Und Baba erschien in einer gelben, im gelben Gewand, größer als ich, und führt mich. Das war so schön, aber er hat mich nicht berührt. Und ich dachte mir nur, so schön und so gut hat mich noch nie jemand geführt. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen bin. Ich muss also sehr gestrahlt haben und sehr glücklich ausgesehen haben. Okay, also diese Vision war so schön, dass mir klar war, er führt mich.
Hat dir Ayurveda geholfen, dass die Augen wieder gut sind?
Ja, sie sind sehr viel besser geworden. Und ich habe inzwischen erkannt, dass es der Druck ist, unter den ich mich selber setzte. Also dieser Druck, unter dem wir uns vor allen Dingen im Westen setzen, der hat mich mit Sicherheit krank gemacht. Und nun versuche ich, diesem Druck auszuweichen. Ja, es gibt Yoga Nidra, es gibt Meditation. Ah ja, da muss ich jetzt noch was sagen. Ganz wichtig in meinem Leben war eine lange Zeit, dass ich sehr viel meditierte, regelmäßig meditierte. Dann gab es eine Zeit, in der das Schweigen ganz wichtig für mich war. Und jetzt erzähle ich eine schöne Geschichte vom Baba. Ich war da in Ayurveda und das Schweigen, Mauna halten, war für mich ganz wichtig. Mauna heißt das. Mauna, Schweigen. Und eigentlich wollte ich, dass die ganzen Bediensteten, die da alle so hereinkommen, ein bisschen stiller und ruhiger singen. Und da habe ich ein Schild mit Mauna vor meine Türe geklebt. Das war der eigentliche Grund. Aber dann erkannte ich, dass es sehr schön ist, still zu sein, selber still zu sein. So, jetzt kam ins Nachbarcottage eine Schweizerin, die hieß auch Katharina, weil mein Geburtsname ist eigentlich Katharina. Die bekam einen Anruf. Da war ein Herr am Telefon und der sagt zu ihr, Baba wants to talk to Mauna. Baba will mit Mauna sprechen. Und da sagte sie zu diesem Herrn, die ist in dem anderen Cottage. Okay, er hat das Gespräch beendet und dann kam sie am nächsten Tag und erzählte mir das. Und ich war da etwas erschüttert, weil ich dachte, der Baba hat angerufen und will mit mir sprechen. Und ich habe ihr das erklärt, sie war also auch sehr erstaunt. Na gut. Ich habe gedacht, okay, das ist die Botschaft vom Baba, dass ich jetzt also mal viel schweigen soll. Habe das auch gemacht. Aber irgendwann einmal denkt man ja doch, wer weiß, ob das nun so richtig war. Ich hatte zwar unten die Rezeption angerufen und gefragt, wer denn da angerufen hat. Und die haben gesagt, es gab keinen Anruf, weil man konnte nur über die Rezeption anrufen. Okay, also das war schon abgesichert. Aber trotzdem, wie wir so sind, wir vergessen das so im Laufe der Zeit. Also, ich bekomme ein viertes Interview und in diesem vierten Interview soll ich meine Uhr abmachen und er gibt mir eine Uhr und sagt Watch, was sehr wichtig offensichtlich ist für mich. Gedanke, Wort und Tat muss eine Einheit sein und da muss ich mich natürlich um die fünf Feinde des Menschen kümmern, die Eifersucht, Neid, Hass, Gier und Stolz. Ich muss das überwinden, ist mir schon klar. Und dann soll ich natürlich die Liebe fließen lassen, ist auch ganz klar, aber das geht ja automatisch, wenn man das Ego aufgibt.
Sag mal eben, was Watch bedeutet.
Watch heißt Word, Action, Thought, Wort, Gedanke und Tat soll eine Einheit sein. Und dann Character, der Charakter, diese fünf Feinde soll man überwinden. Und Heart, damit ist die Liebe gemeint, das Herz. Naja, und am Ende des Interviews, ich sitze da noch, kommt Baba auf mich zu und dann sagt er auf Englisch, What's your name? Wie heißt du? Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, das weiß er doch. Und dann habe ich meinen Namen gesagt und dann wollte er das aber nicht wissen. Dann habe ich meinen Mädchennamen gesagt, wollte auch nicht wissen. Naja, und dann sage ich schließlich, das kommt dann aus einem heraus, Mauna. Und dann sagt er, I know, und ging. Das heißt, er hat es nochmal bestätigt. So, ich habe die Uhr lange getragen, aber dann irgendwann hört man auf. Das ist einfach so alles für eine bestimmte Zeit gedacht und das merkt man. Ich nehme an, dass dieser Befehl, den er mir da ja gegeben hat, für eine Weile ganz wichtig war, bis der sich verinnerlicht. Und dann braucht man es nicht mehr. Das Gold, was oben drauf war, das ist dann weg gewesen und das Band musste erneuert werden und jetzt geht es auch nicht mehr richtig. Ist egal, sie ist bei mir, aber sie hat diese Bedeutung wohl nicht mehr, weil dieses Gedanke, Wort und Tat, das ist mir sehr wichtig. Und dass ich diese fünf Feinde des Menschen, die also in der indischen Lehre uns nahegebracht werden, dass ich mich darum kümmere, vor allen Dingen um den Stolz, Und auch um die Eifersucht, da hat er mich ja einen Brief schreiben lassen und hat gesagt, ich soll ihm die Eifersucht geben und er gibt mir tiefe und starke Liebe zu Gott. Ja, mit wem kann man schon einen Handel machen? Doch nur mit einer göttlichen Person. Also das sind so Sachen, die sind einfach ja neu für einen. Ich gebe ihm meinen Schmutz und er gibt mir Gold. Also es ist schon wirklich unglaublich, wie er mit uns umgibt. Ich muss sagen, wenn wir irgendwann zum Ende kommen, meine Erfahrung mit Barber ist nur gut.
Welches von all diesen Lehren ist denn jetzt die wichtigste für dich, die dich wirklich verändert hat?
Finde Gott in dir selbst. Das ist immer wieder das, was Barber sagt, dass wir alle Gott in uns haben, dass wir göttlich sind. Und ich muss sagen, zu Beginn meines Weges war das immer sehr schön. Da habe ich so langsam angefangen, die Dinge anders zu sehen. Zum Beispiel, wenn ich eine Kaffeetasse in der Hand hatte, dann habe ich sie anders gehalten, weil ich irgendwie Begriff, die ist lebendig. Das ist nicht einfach nur ein Stück Ton oder Porzellan. Oder wenn ich einen Putzlumpen, mit dem ich den Boden wischte, so in die Ecke warf, dann habe ich mich entschuldigt. Oder wenn eine Tür in zu viel durch meine Schuld, dann habe ich mich auch bei dieser Tür entschuldigt und sie nochmal kurz berührt. Oder wenn meine Uhr auf den Boden fällt, dann habe ich auch sie nochmal genommen. Man kriegt eine andere Haltung, man wird achtsamer. Ja, ich denke, das ist das, was er dann durch seine Wirkung auf uns, er wirkt ja,
Dann hast du die Lehre aber wirklich sehr verinnerlicht.
Ja, es sind 10 Jahre, die der Barber mir wichtig ist. Man hat ja nur Oms Heram gesagt eine ganze Weile. Man ist morgens um 3 aufgestanden. Man ist um den Tempel herumgegangen und hat gebetet. Man war nur auf Barber konzentriert. Was Besseres hätte mir nicht passieren können. Ich habe dann ein Büchlein über ihn gemacht mit einem älteren Professor zusammen. Das heißt, er hat die Recherchen gemacht. Ich habe es dann für die Deutschen übersetzt und umgearbeitet. Ich war also mit Barber beschäftigt. Mit dieser göttlichen Person, die ich nicht messen kann, was Besseres hätte ich nicht tun können. Und jetzt, glaube ich, schickt er mich weiter.
Was heißt das, er schickt dich weiter?
Ich wollte einfach in seiner Nähe sein. Das war das, was man am Anfang will. Und da will ich jetzt sagen, warum ich das wollte. Es gibt diesen Film 7 Jahre in Tibet. Und da gibt es eine Szene, die ist für mich das Herz dieses Films. Und da habe ich begriffen, warum wir immer in der Nähe vom Baba sein wollten. Da gibt es diese Szene, in der der Kondün den Heinrich Harrer ruft, weil er diese furchtbaren Bilder von seinem Dorf gesehen hat, das von den Chinesen zerstört wurde. Heinrich Harrer kommt, tröstet ihn, setzt sich dann vorne ins Zimmer und hinterher und wartet einfach, kommt Kondün heraus und sagt zum Heinrich Harrer, erzähl mir eine Geschichte. Und da sagt der Heinrich Harrer, was soll ich dir denn schon erzählen, Kondün? Und Kondün sagt, erzähl mir vom Bergsteigen. Da sagt der Heinrich Harrer, oh je, was soll ich dir schon vom Bergsteigen erzählen, das ist vorbei. Da sagt der Kondün, was hast du da erlebt? Und da sagt der Heinrich Harrer, ja, es wird alles elementar. Die Farben werden viel schöner, die Töne werden intensiver, ich werde wacher, einfach viel wacher. Und da sagt der Kondün, das passierte nur beim Bergsteigen. Und da sagt der Heinrich Harrer, nein. Und dann fragt der Kondün, wann denn? Und da sagt er, in eurer Gegenwart, Kondün. Das ist das, was beim Barber passiert. Wir werden wacher. Und er führt uns. Und wenn nötig, dann drückt er vielleicht ein paar Knöpfe bei uns oder schwingt ein paar Hegel herum, damit einfach bei uns das passiert, oder macht ein paar Türen auf. So läuft das.
Jetzt müssen wir vielleicht noch für die jüngeren Devotis kurz erklären, wer Heinrich Harrer war. Ein Bergsteiger, der dann während des Zweiten Weltkriegs in Indien verhaftet wurde und dann nach Tibet geflohen ist.
Der Heinrich Harrer wollte den Nagchamba besteigen. Und in Indien, während sie da auf diesen riesen 8000er hinauf sind, mussten sie umkehren, weil Schneesturm kam. Und dann ist der Krieg losgegangen, dann wurde er interniert von den Engländern in Indien sozusagen. Und dann ist er geflohen, schließlich nach Tibet gekommen. Und ich sage immer, dieses Buch ist nicht nur 7 Jahre in Tibet, sondern auch die Verwandlung des Heinrich Harrer. Und schließlich ist er mit einer Pilgergruppe nach Lhasa hineingekommen. Und ein Tibeter hat dann das Mitleid mit ihm erkannt. Das heißt, eine höhere Führung war das natürlich. Und so ist er dann eben zum Kondün gekommen, dem er auffiel, weil er so blond war. Kondün hat da mit seinem Fernglas immer so in die Ferne geschaut. Also er hatte die große Gnade und durfte in der Gegenwart von Kondün viele Jahre sich verändern.
Also auch nochmal Kondün, der jetzige Dalai Lama.
Ja, genau. War damals ein Junge und hat sich vom Heinrich Harrer die Welt ein bisschen erklären lassen, weil er das ja nicht kannte.
Ja, ein wirklich wunderbarer Film. Ich hatte da ein ganz anderes Schlüsselerlebnis. Und zwar die Szene, als Heinrich Harrer dem Kondün auf dessen Wunsch ein Kino gebaut hat. Und bevor die Bauarbeiten dann nun losgehen konnten, haben die Mönche dort jeden einzelnen Regenwurm, dessen sie habhaft werden konnten, ausgebuddelt, auf die Hand gelegt, woanders hingetragen und mit einem kleinen Haufen Erde wieder zugedeckt. Ich musste so weinen im Kino und hatte immer ein bisschen Angst um meine grüne Tusche im Gesicht. Das hat mich so tief berührt.
Ja, und das zeigt wieder, liebe Evelyn, dass jeder die Dinge anders sieht, anders erlebt. Und so ist es eben auch beim Barber. Und das ist auch eine der großen Lehren, die ich begriffen habe, oder Wahrheiten, sagen wir mal, dass jeder anders ist. Und er bezeichnet uns ja auch immer als einzigartig. Das, was du erlebst, das kann ich gar nicht erleben, weil du anders bist. Und das nimmt mir meine Eifersucht, das nimmt mir meinen Neid, weil das, was ein anderer erlebt, das kann ich nicht erleben. Oder was ein anderer hat, das kann ich nicht haben, das ist seins. Das ist eine wunderbare Weisheit. Und dann kommt eben die Zeit, wo man eben einfach sich von ihm ein bisschen mehr zurückzieht. Das ist auch das, was er will. Ich muss sagen, heute, ich bin hergekommen eigentlich nicht, weil ich nochmal das will, was ich früher wollte, nämlich seine Führung, sondern heute komme ich, um ihm zu danken. Und das ist sehr, sehr schön. Ich spüre seine Nähe hier im Ashram. Es ist mir auch nicht wichtig, ob ich ihn persönlich sehe. Ich gehe durch den Ashram und bin einfach froh, weil ich weiß, dass er da ist. Und ich danke ihm. Das ist mir wichtig geworden. Und ich weiß, dass er das hört. Und dann gibt es halt noch eine schöne Lehre. Einfach alles hat seine Zeit. Und Gott rennt nicht weg, weil er ist in mir. Das ist das, was Baba sagt. Gott ist überall. Und das kann man irgendwann einmal verinnerlichen, begreifen, und da muss man sich einfach die Zeit geben, dass wir begreifen, dass wir das Göttliche in uns selbst haben und Gott kann nicht wegrennen, weil er in uns selber ist. Und wenn wir still werden, wenn wir uns selber anschauen, wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren und nicht immer nur nach außen schauen, das ist ja das große Geschenk, was ich bekommen habe, diese Augenprobleme. Ich konnte meine Augen ja nicht mehr auflassen, ich musste sie schließen. Und was macht man, wenn man Augen schließt? Ich habe halt dann angefangen, Mantra zu sagen und still zu werden. Es ist die Stille, in die man gehen muss. Und da ist es egal, wo man ist, ob ich jetzt mitten auf dem Marktplatz bin, ob ich im Darshan sitze, in einem Ashram bin oder ob ich im Flugzeug sitze. Es ist egal. Ich bin bei mir und alles andere ist unwichtig. Nur ich bin für mich wichtig und das sollen wir, glaube ich, alle begreifen, weil wir haben diese göttliche Kraft in uns. Ich habe Baba zu danken, dass er mich nicht eng gemacht hat. Es ist mir heute, diese ganze geistige Welt ist einfach da. Ob ich jetzt an Jesus denke oder Zarathustra oder auch die Lehre von Mohammed, es ist mir egal, es geht um Gott. Und das ist eigentlich eins meiner größten Erlebnisse überhaupt gewesen hier im Ashram. Ich stand vor dem Mandir damals. Die Bäume standen noch da. Es war alles da und es war doch nicht da. Vielleicht so, wie der Heinrich Harrer das auch beschreibt. Es war alles intensiver, aber durchsichtiger. Und ich höre, nur Gott zählt. Das ist das, was ich hier erleben durfte. Ich nenne das mein Erlebnis der Wahrheit. Es geht wirklich nur um Gott. Und die erste Lehre, die ich von ihm bekommen habe, sein Vibhuti. Sein Vibhuti bedeutet ja, dass das Weltliche vergeht, die Materie ist vergänglich. Das war für mich damals, da ich ja sehr weltlich war, ganz wichtig und hat mich sehr tief beeindruckt und die ganze Zeit begleitet und begleitet mich auch heute noch. Das ist das, was Baba uns vermitteln will und was ich ihm zu verdanken habe und was ich in mein weiteres Leben mitgenommen habe. Om Sairam.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Ich danke dir, liebe Evelyn, und alle, die ihr hört, Gott möge euch segnen.
Danke, Sairam.
Sairam.
Damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Heute waren wir mit unserem Mikrofon bei Karin Lanz. Falls Sie Anregungen oder Fragen zu unseren Sendungen haben, dann schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@radiosai.de. info@radiosai.de. Und ich möchte Sie auch noch einmal auf unseren Newsletter hinweisen. Der erscheint wöchentlich. Und durch ihn können Sie schon am Freitag erfahren, welche Sendung am Sonntag ausgestrahlt wird. Diesen Newsletter können Sie bestellen über www.radiosai.de. www.radiosai.de. Haben Sie noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.